Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Bücherfrühling von Deutschlandradio Kultur. Die Natur lässt uns ja noch ein bisschen warten und deshalb begeben wir uns in diesen 3 Stunden lieber ins Reich der Fantasie. Hier in der Glashalle der Leipziger Buchmesse und traditionell am Messesamstag hier am Stand von Dreisat. Das Buch ist möglicherweise ersetzbar. Geschichten sind es nicht, schreibt Ulrich Wölk in unserem Fragebogen zum Bücherfrühling. Die Buchmesse gibt allen Raum, die Geschichten erzählen, verbreiten und lesen, ist Schaufenster für die ganze Buchwelt. In den folgenden 3 Stunden begleiten Sie meine Kolleginnen Dorothea Westphal, Barbara Wahlster und ich, Sigrid Wesener. Sie werden 11 Autorinnen und Autoren mit ihren neuesten Büchern erleben. Sie kommen unter anderem aus Wien, Berlin, Bagdad, aus Belgrad, Hamburg, Frankfurt, Main und Tbilisi. Die erste Stunde gehört Bachmann-Preisträgerin Olga Martynova, dem österreichischen Lyriker und Romancier Robert Schindel und zum Auftakt Ulrich Wölk. Der ausgebildete Astrophysiker hat mit Romanen wie Rückspiel, Amerikanische Reise oder Liebespaare aufgetrumpft, in einem Sachbuch Literatur und Physik vereint und versöhnt und allgemein verständlich moderne Astronomie beschrieben. Sein neuer Roman erzählt, was er schon im Titel behauptet, was Liebe ist. Allerdings verliert diese Liebe zwischen einer Jazzsängerin und einem Unternehmersohn allmählich ihre Unbekümmertheit. Beide haben etwas zu verbergen. Zudem lasten die Geschichten der Eltern auf den Nachgeborenen. Es geht um den Rucksack deutscher Geschichte, um beschwiegene Kapitel wie den Umgang mit Zwangsarbeitern im Nationalsozialismus. Dorothea Westphal ist im Gespräch mit Ulrich Wölk.
Herzlich willkommen, Ulrich Wölk, hier ja, bei uns im Bücherfrühling auf der Leipziger Buchmesse. Ja, wir haben schon gehört.
Danke sehr.
Es ist ein sehr vielschichtiger und sehr fesselnder Roman. Es geht also zum einen um Zwangsarbeiterschicksale, die Schuld der nachfolgenden Generation. Es geht um eine Liebe, die nicht sein darf. Und es geht auch um eine Krankheit. Und zwar ist die Hauptfigur Roland, 36 Jahre alt, krank. Er ist an Epilepsie erkrankt. Und er muss mit dieser Krankheit umgehen. Das heißt, er ist medikamentös so eingestellt, dass er sie ganz gut handhaben kann. Aber er ist eben krank. Was hat Sie daran gereizt, die Figur mit speziell dieser Krankheit auszustatten?
Ach, das ist eine längere Geschichte. Ich habe mich schon immer auch für Epilepsie, für neurologische Krankheiten, für die Krankheiten des Gehirns interessiert. Und hatte immer den Gedanken, so eine Figur, was literarisch auch noch nicht so häufig vorkommt oder nicht so häufig gemacht worden ist, es gibt ein paar Beispiele, so eine Figur ins Zentrum einer Geschichte zu stellen, es geht nicht darum, in diesem Buch an Krankheit eine Geschichte über die Epilepsie zu schreiben, aber es ist deswegen so ungeheuer spannend, glaube ich, weil diese Krankheit etwas von meinem Protagonisten verlangt. Nämlich, Sie haben es angedeutet, er muss regelmäßig Medikamente einnehmen, er muss sehr regelmäßig auch leben, er sollte möglichst Drogen meiden, Alkohol, Zigaretten und all diese Dinge setzen seinem Leben eine sehr enge Struktur. Ja? Und das ist einfach eine schöne Ausgangsbasis, um dann die Liebe hereinbrechen zu lassen, um es einmal so auszudrücken. Denn die Liebe ist ja etwas, von dem wir eigentlich erwarten, dass sie, um es bildlich auszudrücken, alle Ketten sprengt und dass sie sehr eruptiv ist. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es mitunter vielleicht schwierig, sich an diese Strukturen und Gleise des gewohnten Lebens zu halten. Und dieser Widerspruch, der da von vornherein erstmal drinsteckt, der hat mich erzählerisch einfach sehr stark gereizt.
Das heißt, die Liebe zu der Jazzsängerin Zoe, die bricht ein in ein Leben, das sehr diszipliniert geführt werden muss, denn ja. Roland nimmt Medikamente und er muss sich an einen strikten Ablauf halten. Wie haben Sie sich da rein versetzt in diese Situation eines Kranken, der eigentlich auch immer Angst haben muss davor, einen neuen Anfall eventuell zu erleiden?
Also was die Epilepsie angeht, habe ich natürlich sehr viel gelesen, sehr viel recherchiert. Und was nun meine Heldin Zoe angeht, als Jazzsängerin. Da ist es so, dass mir, ich sag mal, die musikalische Szene insofern nicht ganz fremd ist, weil ich selbst auch, sag mal, ein engagierter Laienmusiker bin. Ich spiele selbst Klavier. Und auch das war ein bisschen eine Lust von mir, mal in einem Roman den Jazz so nach vorne zu rücken und zu etwas, einem tragenden Handlungselement zu machen. Und das ist übrigens auch im Titel gleich zu lesen, denn ich behaupte nicht als Autor, Ihnen erklären oder dem Leser erklären zu können, was Liebe ist. Es ist eigentlich ein Zitat. Es gibt eine Szene in dem Roman, in dem Zoe einen Auftritt hat in einem Berliner Jazzclub, A-Train, den es auch tatsächlich gibt, ein sehr guter, kleiner Club. Und da steht sie auf der Bühne und Roland hört ihr zu und sie kennen sich noch nicht lange und sie widmet ihm dann bei diesem Konzert den Jazz-Standard-Song You Don't Know What Love Is.
Da ist es um ihn geschehen.
Da ist es um ihn geschehen.
Wann haben Sie diesen Song zum ersten Mal gehört?
Diesen Song kenne ich schon ganz lange. Also ich kann Ihnen beim besten Willen nicht sagen, wann ich ihn denn zum ersten Mal gehört habe. Aber es ist eben ein absoluter Klassiker, der von Nina Simone, von Ella Fitzgerald, von jetzt in neuerer Zeit Cassandra Wilson gesungen worden ist. Also es ist, er stammt eigentlich aus den 40er Jahren. Aber er ist eben von allen großen Jazzsängerinnen immer wieder interpretiert worden. Und nun, er ist eben einfach ein so wunderbares Bild, aber auch, also abgesehen davon, dass die Musik sehr schön ist und etwas Melancholisches ja auch zum Ausdruck bringt, ist er eben auch textlich sehr gut, passt er zu meiner Geschichte, die ich erzählen müsste. Dieses You don't know what love is, du weißt nicht, was Liebe ist, ist natürlich ein ständiges Fragezeichen, was auch zwischen diesem Liebespaar steht, von dem ich erzähle.
Das heißt, die Frage wird im Roman nicht beantwortet, was Liebe ist?
Nein, die Frage wird im Roman nicht beantwortet, aber ich denke, es werden sehr viele Aspekte dessen, was Liebe sein könnte, geschildert und erzählt im Rahmen dieser Geschichte, so dass die Hoffnung wäre, dass man als Leser doch dem, was Liebe sein könnte oder was alles Liebe sein könnte, müsste man vielleicht sagen, dann auch näher kommt im Laufe des Lesens.
Und ist dieses eine komplizierte Liebe? Wir wollen nicht zu viel verraten. Ist es eine Liebe, die nicht sein darf, aus verschiedenen Gründen und die auch durch eine Familiengeschichte geprägt ist, ein Geheimnis in dieser Familie? Was steht trotzdem möglicherweise, oder inwieweit ist dieses Liebespaar trotzdem, obwohl diese Geschichte dahinter steckt, also die NS-Vergangenheit und auch die Krankheit eine Rolle spielt, aber sind die beiden trotzdem möglicherweise repräsentativ für ein Liebespaar in dieser Zeit? Also er ist 36, sie Ende 20, also für ein Liebespaar dieses Alters in dieser heutigen Zeit.
Ja, ich glaube, es ist deswegen schon auch sehr, auf eine bestimmte Weise auch eine sehr zeit-, also gegenwartsverhaftete Liebe, weil es, so wie ich die Dinge sehe, gibt es ja an sich zwei. Die Liebe ist deswegen immer so interessant, weil sie sich als Mythos mit einem anderen Mythos zusammen erhalten hat. Es gibt ja, wir leben in einer Zeit, in der eigentlich die großen Mythen eher von uns angezweifelt werden, die Ideale, wir glauben nicht mehr an die großen Ideale. Aber die Liebe hat das doch alles relativ unbeschadet überstanden. Also man kann schon sagen, auch wenn man in die Populärkultur guckt, dass die Liebe als Ideal und Mythos doch nach wie vor extrem stark in unserer Kultur vorhanden ist. Es gibt aber noch einen anderen, das ist eigentlich das Ideal der individuellen Freiheit. Das wird ja auch von uns quasi schon verlangt, dass wir ein ganz, ganz freies und selbstbestimmtes Leben führen sollen. Und ich glaube, die Liebe ist deswegen immer so spannend zu erzählen in dieser Zeit, weil sich diese beiden Ideale eigentlich widersprechen. Also wer frei ist, dann setzt ja Wahlfreiheit voraus. Aber die Liebe nimmt einem jede Wahlfreiheit, denn man verliebt sich einfach. Man kann nicht sagen, ich verliebe mich jetzt mal in den oder wie auch immer, sondern die Liebe, so wie wir sie verstehen, beraubt einen dieser Wahlfreiheit und trotzdem wollen wir das unbedingt haben. Ja? Und ich glaube, das ist, deswegen reißt einen die Liebe ja immer aus den Gleisen, den Zusammenhängen raus, in die wir uns selbst eingegleist haben. Und deswegen ist dieser Mythos so stark.
Roland ist der Erbe einer elektrotechnischen Firma und Zoe eine junge Jazzsängerin. Was fasziniert ihn an dieser Frau?
Ja, das kann man ja nie wirklich ganz genau beschreiben, was einen an einem anderen Menschen plötzlich so fasziniert, dass man sich eben plötzlich in ihn verliebt. Aber es gibt ein Verbindendes zwischen den beiden. Sie lernen sich so kennen, dass es ihm geht es nicht gut. Das hängt mit seiner Epilepsie zusammen. Er geht in einen Café.
Das heißt, er hat Angst, dass er möglicherweise
einen Anfall bekommen könnte. und flüchtet sozusagen vor diesem Anfall von der Straße in einen Café. Der Anfall kommt nicht, aber es geht ihm trotzdem, er weiß nicht genau, was in ihm los ist. Zoe spürt das und bietet ihm an, sie weiß natürlich nicht, was der Hintergrund dieses Unwohlseins ist, bietet ihm an, mit in die Wohnung zu kommen, die ist gleich 2-3 Stockwerke höher, und ihm einfach ein Medikament gegen die Übelkeit zu geben. Und er geht tatsächlich mit. Und dort steht in der Wohnung ein großer Flügel. Und da kommt es gewissermaßen zu der ersten völlig berührungsfreien, aber vielleicht doch auf eine bestimmte Weise erotischen Begegnung, wenn man so will. Nämlich, er hat immer Klavier gespielt, er ist sehr musikalisch. Das ist etwas, was die beiden verbindet. Er hat es aber irgendwann bleiben lassen, weil auch Musik anfallsauslösend wirken kann und sozusagen auch etwas ist, was epileptisch gefährlich ist. Und jetzt kann er aber, als er diesen Flügel da stehen sieht, kann er es sozusagen nicht unterdrücken. Er setzt sich daran, während sie nach dem Medikament sucht, und spielt einen Jazz-Song, der auf dem Notenbrett steht, und merkt gar nicht, dass sie reinkommt und anfängt, das zu singen. Und das ist gewissermaßen die erste Nähe und Begegnung zwischen ihm, dass sie quasi ein musikalisches Duett bilden. Und diese Musik ist eben etwas, was sie so unterschiedlich, wie sie sind. Er auf der einen Seite Unternehmer, Familienerbe, sie Jazzsängerin mit einer ziemlich verkrachten Familiengeschichte ohne Vater, aus Holland stammend. Das ist aber eine Brücke, die sie sofort in eine ganz große Nähe zueinander bringen.
Das heißt, es gerät also ganz viel in Bewegung bei diesem Roland. Und er ist in Berlin, weil er eben als Erbe dieser kleinen elektrotechnischen Firma, die sich während des Zweiten Weltkrieges nur mit Zwangsarbeitern, also nur mit Zwangsarbeitern die Produktion aufrechterhalten konnte, ist er jetzt in Berlin, weil eine Konferenz einberufen wurde von Bundeskanzler Schröder damals. Also das Buch spielt Ende der 90er Jahre. Da ging es um die Entschädigung von Zwangsarbeitern. Das heißt, in den USA hatte das begonnen, ein großer Prozess gegen einige große deutsche Unternehmen. Gibt es eigentlich ein reales Vorbild für diese kleine Firma?
Ja, es gibt in der Tat eine Firma, deren von Unterlagen mehr oder weniger durch Zufall nach dem Mauerfall in Ost-Berlin auf einem Dachboden entdeckt worden sind, Karteien von Zwangsarbeitern, von jüdischen Zwangsarbeiterschicksalen, die dann im Jüdischen Museum inzwischen in Berlin aufbewahrt werden. Man hat versucht, diese Geschichten zu recherchieren. Viele enden natürlich sozusagen im Nichts. Also die sind deportiert worden und dann weiß man nicht. Manchen ist die Flucht in die USA geglückt. Und da kam das auch weltpolitisch her. Es ist schwer zu sagen, warum mit dieser enorm langen Verzögerung dieses Zwangsarbeiterthema erst Ende der 90er Jahre in den Fokus der Weltöffentlichkeit geriet. Das war nun mal einfach so. Und das Problem wurde dann eben politisch in der Tat auf höchster Ebene von der damaligen neuen Regierung Schröder und der noch existierenden Administration Clinton auf höchster politischer Ebene versucht zu lösen. Und zwar so, dass man einen Fonds aufgelegt hat, um die wenigen noch lebenden Zwangsarbeiter zu entschädigen. Ein Fonds von 10 Milliarden D-Mark damals.
Das sind also praktisch mehrere Aspekte in diesem Roman. Vor allem aber auch die Geschichte der Zwangsarbeiter und der Entschädigung, der Schuld auch von der nachfolgenden Generation. Was hat Sie gereizt, das literarisch zu bearbeiten? Sind das eben auch Schicksale, die man nicht vergessen sollte?
Das ist auf jeden Fall ein Antrieb. Ich finde, die Literatur hat immer auch die Aufgabe, Dinge festzuhalten, die man einfach festhalten sollte, die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Das finde ich ist unbedingt ein legitimes Interesse von Literatur. Natürlich, ich habe das mit einer Liebesgeschichte verbunden und diese Liebesgeschichte, so viel will ich verraten, mehr auch nicht, hängt eben in der Tat mit dieser Familiengeschichte und den Zwangsarbeitern zusammen, was man dann am Ende erfährt. Die Grundfrage dahinter, die mich interessiert, ist, wie setzt sich sozusagen die Vergangenheit oder die Schuld, die die Großväter auf sich geladen haben, in die nächste, zweite, dritte, vierte Generation fort. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es gewissermaßen Übertragungswege gibt, dass wir nicht sagen können, da ziehen wir jetzt mal einen Schlussstrich und das ist jetzt vorbei. Und ich glaube, dass eben jetzt die Zeit sogar sehr spannend ist, um darüber sich Gedanken zu machen, denn jetzt in den nächsten 10 Jahren werden die letzten Zeitzeugen werden sterben und dann werden wir nur noch Erinnerungen haben, nur noch die Dokumente und wir werden sehen müssen, wie geben wir das an die nächsten Generationen weiter.
Ein Schicksal eines solchen Zwangsarbeiters steht auch im Mittelpunkt. Wo haben Sie das gefunden? Haben Sie dafür recherchiert?
Es ist Gott sei Dank, sind viele Schicksale aufgeschrieben. Man kann das Man kann an die Materialien rankommen. Viele haben selbst ihre Schicksale aufgeschrieben. Manches ist im Rahmen von solchen Ausstellungen, Zufallsfunden, dokumentiert worden. Also es gibt Gott sei Dank mittlerweile eine Menge Material, auf das man sich stützen kann, um über solche Schicksale zu berichten.
Eine Liebesgeschichte mit einer historischen Dimension. Vielen Dank, Ulrich Wölk, dass Sie hier bei uns im Bücherfrühling waren. Was Liebe ist, heißt der neue Roman und er ist bei DTV erschienen. Dankeschön.
Danke für das Gespräch.
Deutschlandradio Kultur. Bücherfrühling von der Leipziger Buchmesse.
Lange hat Robert Schindl auf seinen dritten Roman warten lassen. 1992 war gebürtig erschienen und viel besprochen worden. Und allerdings hat der in Wien lebende Schriftsteller, er sieht sich vor allem als Lyriker, seither 8 Bücher veröffentlicht. Unter anderem die Lyrikbände Immer nie, Nervös, der Meridian sowie Fremd bei mir selbst. Dazu Essays, Reden und Miniaturen unter dem Titel Mein liebster Feind. Der Autor erhielt zahlreiche literarische Preise, darunter den Erich-Fried-Preis und den Eduard-Mörike-Preis. Er war lange Zeit Sprecher der Jury beim Wettlesen in Klagenfurt. Schindl, der als Kind jüdischer Kommunisten die Zeit des Nationalsozialismus in Wien überlebt hat, setzt sich jetzt in diesem neuen Roman wiederum mit dessen Spätfolgen auseinander. Dieser neue Roman, gerade erschienen, heißt Der Kalte und blendet zurück in die 1980er Jahre, die in Österreich auch als Waldheim-Jahre bezeichnet werden. Der Kulturkampf um das Burgtheater und um ein Antifaschismusdenkmal erhalten durch die vergessene und verdrängte Geschichte eine politische Dimension.
Ja, herzlich willkommen, Robert Schindl, hier im Bücherfrühling von Deutschlandradio Kultur. Sie gehen in Ihrem neuen Roman Der Kalte zurück in die 80er Jahre. Das sind ja aus heutiger Perspektive bemooste Zeiten. Ja. Die Aufregung hat sich gelegt. Waldheim-Jahre, das bezeichnet den politischen Aspekt. Und dann gab es wirklich diesen künstlerischen Aufruhr. Und im Hintergrund ging es um 3 Kultursäulen in Österreich. Ja. Da ist es die Burg. Das berühmte Burgtheater, dann geht es um das Präsidentenamt und es geht um ein Denkmal, ein Antikriegsdenkmal, das Alfred Rittlitschka geschaffen hat. Also große Debatten, großes Geschrei. Wie wichtig sind diese 3 Kultursäulen heute noch für österreichisches Selbstverständnis?
Na gut, natürlich. Die Waldheim-Zeit war eine Umwertung der Werte in Österreich. Es wurde da zum ersten Mal massenhaft die Frage gestellt, die man sich in Deutschland schon früher gestellt hat. Vati, was hast du im Krieg gemacht? Wie ist die Rolle von uns Österreichern? Sind wir wirklich das erste Opfer Hitlers oder nur das erste Opfer Hitlers? Ist es wirklich so, dass Hitler ein Deutscher und Beethoven ein Österreicher war, wie wir immer denken? Ja? Also es ist sozusagen kein Stein auf dem anderen geblieben. Und das waren ja 3 Anlässe. Der Präsident, der seine Biografie schön geredet hat, die Art und Weise, wo man ein Denkmal gegen Krieg und Faschismus hinstellt und ob ein verstaubtes Etablissement wie das Burgtheater zeitgemäße, zeitgenössische, auch politische Stücke spielen darf oder nicht. Und da haben sich das hat aufeinander geprallt, hat allerdings auch dann zur schwarz-blauen Regierung 2000 geführt, also mit Haider. Das war schon eine Folge auch dieser Auseinandersetzung in die andere Richtung. Und heute spielt es nach wie vor eine gewisse Rolle, denn das, was geschah, vergeht nicht so schnell.
Ja, Sie schreiben in Ihrem Roman von einem, ich zitiere mal, quasi Nazi-Land, Österreich als Opfer Nummer 1, diese berühmte Opferthese. Sie haben es gerade angesprochen und Sie sprechen eben von der österreichischen Krankheit. Ist die heute nach den letzten Wahlen in Kärnten ein bisschen gesundet?
Ja, das sind ja rudimentäre Ereignisse. Da gibt es einmal Wahlen, wo dann auch die Rechtsextremisten ein bisschen verlieren, weil sie noch korrupter sind als alle anderen. Aber im Grunde genommen geht es ja darum, dass man nach Europa aufbrechen muss und dass auch die Österreicher nach Europa kommen und nicht in ihrem in ihren Tälern hocken bleiben, weil dann wächst auch dieses provinzielle, auf sich bezogene, referenziell nationale. Und dann kann natürlich bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten für rechte Ideologien genug Platz wieder kommen.
Der Roman entwirft nun ein Panorama der Zeit. Es kommen also die Protagonisten, die bekannten Protagonisten der Zeit auch vor. Sie werden aber in die Fiktion übernommen. Sie haben nicht ihren bürgerlichen Namen, aber es geht um Kurt Waldheim, es geht um Alfred Rittlitschka, es geht um Klaus Peimann, es geht um Thomas Bernhard und dann natürlich auch um die Wiener Gesellschaft. Schauspieler, Ärzte, Journalisten, also so das ganze ABC. Mittelpunkt Edmund Fraul. Er ist ein Opfer. Er hat im KZ gesessen und er trägt in sich immer noch diese alte Krankheit dieser KZ-Erfahrung. Und sie schreiben einfach, dass diese Erfahrung also bis heute, bis ins Heute reicht. Wie kommt es? Wie kommt es, dass das offensichtlich, und Sie thematisieren es in Ihrem Buch, also diese Erfahrung auch bis in die Familie geht. Ein Wort Freude, sagt seine Frau, kommt bei Ihnen nicht vor. Es ist die Last der Nachgeborenen, das auszuhalten?
Es ist die Last der Nachgeborenen. Sie dürfen ja nicht vergessen, der Zweite Weltkrieg und die Shoah war ja ein Zivilisationsbruch monströsester Art, wie es jetzt in der Geschichte Europas eigentlich nicht einmal im 30-jährigen Krieg in dieser Monstrosität gegeben hat. Das ist natürlich nicht mit zwei Generationen weg. Das heißt, es gibt einen sogenannten Über-Ich-Transfer. Das heißt, die Kinder identifizieren sich nicht mit den Eltern, sondern mit dem Gewissen und den Moralvorstellungen der Eltern. Und wenn die Moralvorstellungen der Eltern und Großeltern im Dritten Reich und im Vorfeld des Dritten Reichs gewurzelt sind, dann kommt auch das auf die Kinder und auf die Enkel über. Und es dauert eine ziemliche Zeit, bis solche Sachen wirklich überwunden werden. Das geht nicht nur um die 12 Jahre, sondern um die Tiefe, wie tief in die Zivilisation oder in den Bruch der Zivilisation damit eingegriffen wurde. Und dieser Fraul trägt Auschwitz in sich und sein Herz und seine Gefühle sind, ohne dass er das natürlich wollte, dort geblieben. Und darunter leidet natürlich seine ganze Umgebung unter dieser Kälte, unter dieser Gefühllosigkeit und er selber auch.
Ich denke, der Roman hat eine heimliche und dann auch offensichtliche Sympathieperson. Das ist Rosa, seine Frau. Sie hält das alles aus. Sie hat diesen Angstmantel um die Schultern gelegt. Ist das Ihre sympathischste Person in diesem Roman? Und auch eine Liebeserklärung, sage ich mal, an die Mutterfigur?
Ich bin halt ein Verfechter der erzählerischen Gerechtigkeit. Und meine Liebe ist eigentlich auf alle Figuren, auch auf die Bestien, gleichermaßen aufgeteilt.
Ja, und Sie haben einen sehr spöttelnden, leicht ironischen, manchmal auch sehr sarkastischen Ton. Und das ist ja eben auch die Prosa von Robert Schindel, die man gewohnt ist. Ist das für Sie auch wichtig, um diese Schwere des Themas runterzunehmen und ins Heute noch zu tragen?
Ja, das ist eine poetische Frage natürlich. Dramatische Dinge noch mit dramatischer Sprache aufzufüllen, heißt es ja zu addieren und einen damit die Wirkung zu nehmen. Das heißt, je ärger bestimmte Sachen sind, desto mehr sollte man sich in der Sprache zurücknehmen, damit für die Zuschauer, die Zuhörer, die Leser überhaupt ein Raum bleibt, in denen sie ihre eigenen Bilder, ihren eigenen Film hineinlegen können, denn jeder Roman, den schreibt der Leser zu Ende und nicht der Autor.
Die Zumutungen sind natürlich groß für die Figuren. Der Sohn Karl oder Karl, der am Burgtheater spielt, der soll nun in eine solche Rolle schlüpfen. Und sie schreiben eben, dass eigentlich nur im Theater es noch möglich ist, im KZ zu sitzen. Und wie wichtig ist für Sie, dass diese sehr emotionale Erfahrung heute noch in die nächsten Generationen getragen wird?
Na, ich glaube, es geht da mehr darum, dass der Sohn ein ganz schlechtes Verhältnis zu seinem Heldenvater hat, dass er ja auch ein Heldenarschloch nennt, weil er keine Gefühle ihm gegenüber zeigen kann. Und er versteht ihn nicht. Und dann hat er aber eine Rolle. Er ist ein glänzender Schauspieler, der alles erfolgreich gemacht hat. Und jetzt kommt er in eine Rolle hinein, wo er sich mit, als jüdischer Sohn mit einem jüdischen Vater in der Rolle auseinandersetzen muss und versagt, weil er sich mit dem eigenen Vater nicht auseinandergesetzt hat. Und nur aus professionellen, schauspielerischen Gründen beginnt er sich dann mit seinem eigenen Vater auseinanderzusetzen, damit er die Rolle beherrschen kann. Aber bei der Gelegenheit wird auch das Eis gebrochen und es kommt zu einer Art Versöhnung zwischen Vater und Sohn. Das ist der Nebeneffekt, der dann passiert.
Aber Sie schreiben das natürlich auch mit Blick auf die Leser.
Ja, natürlich.
Das ist natürlich eine Erfahrung, die Sie auch dem Leser zumuten wollen.
Weil ich glaube, man muss sozusagen auch eine Gefühlsbeziehung zum barbarischen Wesen von uns Menschen entwickeln, um dem auch entgegentreten zu können. Das ist keine reine Kopfgeschichte, sondern man muss auch irgendwie im Gefühlshaushalt etwas entwickeln, was geht und was nicht mehr geht.
Ja, und es gab, Robert Schindl, eine erste Veranstaltung in der Wiener Burg. Ja. Wie ist die ausgegangen?
Ach, sehr passabel. Es war, glaube ich, sehr gut. Ja, danke.
Vielen Dank.
Danke auch.
Deutschlandradio Kultur. Bücherfrühling von der Leipziger Buchmesse.
Und unser Gast wird Olga Martinova sein. Sie war die Bachmann-Preisträgerin des vergangenen Jahres mit einem rasanten und witzigen Kapitel über den jugendlichen Moritz, der gerade zum Dichter wird und das Beobachten lernt. Im fertigen Roman Mörikes Schlüsselbein nun hat Olga Martinova diesem Moritz viele Gestalten zur Seite gestellt, sowie eine schier unerschöpfliche Zahl an Situationen, Momenten, Konstellationen und auch an Problemen. Erzählt wird von Russen überall in der Welt, von Beziehungen und ihrem Ende, von Patchwork-Familien, von Trauer und Tod, aber auch von seltsamen Reisen und wirren Verschwörungen. In ihrem neuen Roman macht Olga Martinovas unverwechselbare Stimme alles zum Thema. Aus einer weiblichen Sicht, mit Spott und Ernsthaftigkeit, voller Humor und einer verspielten Verliebtheit in die deutsche Sprache. Mehr dazu im Gespräch mit Barbara Walster.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Olga Martinova.
Vielen Dank.
Und was meine Kollegin natürlich nicht verraten hat, bei dem Versuch zu umreißen, was alles an Fülle in diesem Roman Mörikes Schlüsselbein steckt. Sie hat nicht davon erzählt, wie ungeheuer viel Literatur da drin steckt in diesem Buch. Also immer wieder, weil Menschen lesen, weil sie sich darüber unterhalten, weil Schriftsteller vorkommen, die spätsowjetische Dichterszene etwa. Es wird auch Literaturwissenschaftler arbeiten an bestimmten Themen. Es werden Gedichte geschrieben in diesem Roman. Es wird eine Art Science-Fiction-Verschnitt aus der Kalten Kriegszeit erzählt. Da gibt es Moritz, der Dichter, Schriftsteller werden will und zum Beispiel probiert, wie kann man auskommen ohne Adjektive, also was ganz Entscheidendes, nämlich große stilistische Fragen. Und ich habe mich gefragt, was ist das, Olga Martinova? Ist das ein großes Spiel, einen großen Spaß auch für Sie selbst oder der Beweis, ohne Literatur geht sowieso gar nichts?
Auf jeden Fall. Ich bin fest davon überzeugt, dass ohne Literatur, dass die Welt ohne Literatur zugrunde geht. Ziemlich bald, dass nach Trägheitsgesetz wird die Welt wahrscheinlich ein paar Jahre existieren, wenn es keine Dichtung mehr auf der Welt gibt. Aber dann wird die Welt zusammenbrechen.
Aber gleichzeitig war es auch ein Spaß, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jedes Kunstwerk ist auch Spiel. Egal wie ernst, das ist ein sehr ernstes Spiel, aber das Spielelement ist immer präsent.
Ihre Erzählerin, und ich rede jetzt von der einen, von der ganz oft deutlich ist, es ist eine weibliche Erzählerin. Sie hat einen sehr, sehr genauen Blick auf die Männer, auf die Frauen, auf die Verhältnisse zwischen Männern und Frauen, auch auf die Lebensverhältnisse in der Stadt, auf die Unterschiede, die es gibt in einer Stadt, die ethnischen Unterschiede, die kulturellen Unterschiede. Hat das mit der geschärften Wahrnehmung zu tun, die Sie selbst mitgebracht haben, als jemand, der aus einer anderen Kultur nach Deutschland kommt? Und als Sie 1991 aus Leningrad kamen, sieht man dann genauer hin, wie so die Welt und die Realität zusammengesetzt ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich betrachte das als Geschenk meines Lebens, dass ich diese Möglichkeit habe, die Welten von verschiedenen Seiten anzuschauen. Das schärft natürlich das Auge und genau wie wenn man auf zwei Sprachen schreibt, dann ist man zur eigenen Muttersprache zurück. Da ist der Umgang mit der Muttersprache auch wieder anders. Das ist immer wieder Bereicherung. Und selbstverständlich, diese zentrale Figur, sie verbindet die verschiedenen Welten. Sie verbindet Welten der...
Es wird immer trockener hier unter der Sonne.
Ja, sie verbindet die Welt der Dichtung und ganz normale Leben. Und sie verbindet Deutschland und Russland. Und sie ist auch Stiefmutter von diesem Moritz. Und er ist auch ein bisschen von ihr inspiriert, weil sie erzählt ihm über Jugend seines Vaters. Aber er erfährt über Jugend seines Vaters nicht von dem eigenen Vater, was ich glaube tatsächlich eher selten passiert, sondern von dieser Erzählerin.
Vermittelt durch die Stimme, durch die weibliche Stimme.
Ja, ja, ja.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dass Sie glauben, dass auch die eigene Sprache sich jeweils durch die andere Sprache, die man benutzt, inspirieren lässt und neu wird und vielleicht auch mit Rauheiten arbeitet, die im Selbstverständnis nicht vorhanden wären. Bei Ihnen ist das tatsächlich so. Sie schreiben Lyrik auf Russisch und Sie schreiben Prosa auf Deutsch, oder wie teilen Sie es auf? So hat es jedenfalls Brodsky schon gemacht.
Genau so. Brodsky hat doch auch versucht, Gedichte auf Englisch zu schreiben. Und ich glaube nicht, dass ich das irgendwann machen werde. Ich will dabei bleiben. Das gefällt mir sehr, dass diese Trennung... Ich sehe nur viele Vorteile von dieser Trennung. Und keine
Was für
Nachteile.
Vorteile?
Erstens, ich habe kein Problem, dass normalerweise jeder hat, der Gedichte und Prosa schreibt, die Sprachen auseinanderzusetzen. Für mich sind das sehr, sehr klare Trennung. Ich weiß, wann ich Lyrik schreibe, wann ich Prosa schreibe. Das ist eine Hilfe für mich, dass das auch tatsächlich zwei verschiedene Sprachen sind.
Lyrik ist Schlüsselbein. Das ist ja sowas wie ein urbanes Märchen. Und ich glaube, dass man wirklich sagen kann, dass an vielen Stellen in diesem Buch die Übergänge wirklich was sehr Romantisches haben.
Ja, ja, es ging mir auch darum, weil Romantik und speziell E.T.A. Hoffmann, der für Moritz wichtig ist, haben diese Ebenen vermischt. Und E.T.A. Hoffmann speziell war sehr stolz, dass er das entdeckt hatte, dass man ganz normale, profane Ebene mit dem märchenhaften Ebene in einem Werk, im selben Werk vermischen kann. Und ich wollte das ausprobieren.
Aber es ist ja natürlich nicht nur eine literarische Eigenart, sondern im Prinzip, je nachdem, wie man drauf guckt, bietet das Leben ja auch diese unterschiedlichen Facetten.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass jeder Mensch mindestens einmal im Leben ein Gefühl hat, dass die Realität nicht so realistisch ist, wie man annimmt. Da, unbedingt, ich glaube, jeder hat ab und zu so ein Gefühl.
Wie ist das? Haben Sie selbst tatsächlich einmal Mörike ins Russische übersetzt? Oder gilt das nur für Ihre Protagonistin, für Marina?
Nein, das gilt nur für Marina, die als Studentin übersetzt hatte. Und sie ist Germanistin, ich nicht. Ich habe das nicht gemacht. Und leider, Mörike ist fast unübersetzt. Es gibt kaum etwas von Mörike auf Russisch. Ein paar Gedichte in den Anthologien.
Was spielt Mörike für eine Rolle, außer dieser etwas Edgar Allan Poe'schen oder E.T.A. Hoffmannschen Geschichte, die Sie da um das Schlüsselbein herum erfinden, um dieses wunderbare Wort und dieses kleine Objekt? Was spielt Mörike für eine Rolle?
Er und Hölderlin. Hölderlin war für den jungen Mörike tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Figur, wie hier auch ein bisschen beschrieben wird. Sie begleiten Moritz auf seinem Weg zu Dichtung. Und diese also zwei Paten aus der Welt der Romantik für diesen jungen Dichter Moritz.
Für diesen sehr heutigen jungen Dichter Moritz.
Ja.
Sie haben es eben schon angedeutet, es gibt eingeklammerte Passagen. Es gibt, ich würde das ja abschattierte Passagen nennen, in dem Roman, die tatsächlich nicht so schwarz gedruckt sind wie das andere, die eine Graufassung, einen Schleier einführen. Was genau hat es damit auf sich? Also, ist ein Kunstgriff, den sollten Sie uns vielleicht bitte erläutern.
Es gibt ein Motto zu diesem Buch, das heißt Sichtbare Seite des Lebens, und das so hieß ein Buch von einer wunderbaren Dichterin Jelena Schwarz, und sie meinte damit, dass das ist ein autobiografisches Buch einer Dichterin, und sie meinte damit, dass sie das profane Ebene des Lebens, das Normale jetzt beschreibt, nachdem sie das ganze Leben lang etwas ganz anderes gemacht hat, also fantastische Welt der Dichtung. Und dann setze ich von mir in Klammer unsichtbare Seite des Lebens. Und das ist, es ging mir eben darum, dass es gibt das, was offensichtlich ist, und es gibt etwas, worauf wir nicht sicher sind. Und das kann verschiedene sein. Das können einfach unsere Gefühle sein und Gedanken sein. Das kann auch Frage nach der Existenz der anderen Welten oder auch Gottes Existenz oder was auch immer. Ich glaube, für alle sind das etwas anderes natürlich. Und ich habe das auch aus verschiedenen Seiten gemacht. Diese helleren Passagen, sie sind auch auf verschiedenen Ebenen. Manchmal, da sind einfach im Gespräch von zwei Frauen, sie sprechen, diese Frauen, was sie gemeinsam haben, einen Mann, die eine Frau ist Ex-Frau von diesem Mann und die andere aktuelle Frau. Und manche Themen umgehen sie. Sie denken das und wollen das nicht aussprechen. Das sind in diesem Fall helleren Passagen.
Also das ist das, die Denkblase sozusagen im Comic. Ja. Wann wussten Sie, dass dieser Roman zu Ende ist? Ich glaube, es ist deutlich geworden, da stecken so viele unterschiedliche Aspekte drin. Wann war das für Sie klar, jetzt ist er rund und ist er abgeschlossen?
Eben wann er zu Ende war. Ich wusste vom Anfang an diese Konstruktion. Ich wusste immer, dass als wäre das tatsächlich Puzzle, und ich wusste, wie viele Elemente ich da setzen muss. Und ich wusste, jetzt wird das letzte Steinchen gesetzt, und das war Schluss. Ich wusste das ein.
Und geht es weiter mit Moritz zum Beispiel? In irgendeinem anderen Buch?
Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich so, dass es wird weitergehen mit ein bisschen mit Moritz, aber eher mit einer Randfigur, die in die Mitte gezogen wird.
Wir sind gespannt. Olga Martinova, vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich.